Was für Chancen eröffnen sich für ein Kind der sogenannten Nachkriegsgeneration, wenn es sich in jeder Pore seines Körpers mit Herz und Seele der Musik verschreiben möchte und sich überhaupt gar nichts anderes im Leben vorstellen kann? Ich bin Jahrgang 1949 und wandelte während meiner Kindheit wie durch einen Rausch an Klängen. Da steht das leicht verstimmte Klavier des Onkels, das ich, bevor ich überhaupt einen Satz sprechen konnte, bei den sonntäglichen Besuchen traktieren durfte. Da liegen unterm Weihnachtsbaum auf Drängen meines Vaters kein Spielzeug, keine Fußballschuhe und auch kein Meerschweinchen, sondern eine Geige, die ich fortan erlernen sollte, was zunächst keine glänzenden Augen bei mir erzeugte. Da gab es ein gewaltiges Urerlebnis mit Bachs Matthäus-Passion, bei der ich im Knabenchor mitsingen durfte. Da schwappte Mitte der 60er Jahre die Beatwelle aus Liverpool in die bürgerlichen Wohnzimmer. Meine erste Schulband wurde gegründet mit dem bezeichnenden Namen The Dream Beats. Und schließlich stellt sich als Heranwachsender dann ja auch einmal die Frage nach dem Beruf. Ein Musikstudium, geht das? Wie soll das aussehen? Am Konservatorium in Braunschweig hatte ich mich schon als sogenannter Vorstudent mit den Fächern Violine und Tonsatz während meiner Schulzeit darauf vorbereitet. Ich wollte auf jeden Fall Komposition studieren und mein Leben künftig als Komponist verbringen. Aber wie soll das gehen? Studier erst mal etwas Sicheres und trag dich bei Schulmusik ein, hieß es von allen Seiten, denn Musiklehrer würden immer gebraucht, während das mit den Komponisten so eine Sache sei. Wie war, denn was ich seit Ende der 60er bis weit in die 80er Jahre als neue, zeitgenössische Musik ausgab und auf Festivals zwischen Darmstadt und Donaueschingen mit dicken Programmheften als wegweisend gefeiert und gerechtfertigt wurde, lief bis auf ganz wenige Ausnahmen durch meine Ohren hindurch und an meinem Herzen vorbei und hinterließ nichts anderes als ein schales, dumpfes Gefühl. Mein Musikverständnis geriet dadurch ein wenig ins Schwanken. Aber an den Hochschulen war es zu jener Zeit verpönt, verständlich zu komponieren. Und unverständlich komponieren wollte ich nicht, obwohl ich paradoxerweise für meine einzige unverständliche Komposition mit dem bezeichnenden Titel »Gestörte Frequenzen« gleich einen internationalen Wettbewerb für modernes Musiktheater gewonnen habe. Aber selbst ich konnte die prämierte Uraufführung dieses Werkes nur mit Krämpfen ertragen. Es versank anschließend nach ein paar Pflichtaufführungen auch ziemlich rasch in die Bedeutungslosigkeit. Sicher zu Recht. Also, was konnte ich tun, um meinem Wunsch als Komponist zu existieren einen Weg zu bahnen, ohne mich mit den verkopften Theorien der damaligen Zeit an den Hochschulen auseinandersetzen zu müssen? Da habe ich für mich zwei spannende Auswege gefunden. Zum einen wechselte ich die Violine und studierte fortan Schlagzeug, denn mit der Vielfalt an Perkussionsinstrumenten, mit den unterschiedlichen Spielweisen und auch den ethnologischen Ansätzen anderer Kulturen war man, wenn man eine gewisse Technik beherrschte, jedweder Kritik gewappnet und ein gern gesehener Gast auf den Festivals. Zum anderen fing ich an, meine Komposition für alternative Orte, also nicht für den Konzertsaal, zu schreiben. zum Beispiel für eine Fußgängerzone, für eine Fabrikhalle, für einen Bahnhof oder auch für einen Wald. Dadurch konnte ich in meinen Kompositionen auch tonale und harmonische Elemente einfließen lassen und wurde nicht gleich von den Kritikern beschimpft oder belächelt, weil das Ganze eben in einem anderen Kontext stattfand. Im Gegenteil, ich wurde dafür sogar mehrfach mit Preisen überschüttet. Ganz behutsam habe ich mich dann nach und nach auch wieder in die Konzertsäle geschlichen, ja sogar Opern komponiert, bis mir der Betrieb Mitte der 90er Jahre dann doch ein wenig zu verkrustet und künstlich aufgeblasen vorgekommen war. Dann bin ich ausgewandert und habe meinen Wohnsitz nach Spanien verlegt, von wo aus ich jahrelange Reisen nach Indien, Afrika und Südamerika unternommen habe. So hatte ich teilweise meinen Wohnsitz über mehrere Jahre im außereuropäischen Ausland gehabt. Dadurch sind die Strömungen der zeitgenössischen Musik in Europa mitunter nur sehr vage und entfernt an mir vorbeigezogen. Was ich vielmehr in mir aufnahm, waren die anderen, jeweils neuen Kulturen für mich, in denen ich versuchte, so gut es eben ging, einzutauchen. Ich erlernte die Sprachen, kam mit Musikern aller Schichten und Stile in Kontakt, die ein anderes kulturelles Erbe als ich hatten, und war berauscht von der Vielfalt der künstlerischen Potenziale. Doch je entfernter ich mich von meinem musikalischen Erbe, dem des Abendlandes, befand, desto tiefer drang dieses mit all seiner Macht in mein Bewusstsein zurück. Man stelle sich einmal vor, man sitzt irgendwo im brasilianischen Urwald, umgeben von ausgelassenem Indianergeheul, und bekommt durch Zufall die Möglichkeit zugespielt, Beethovens letzte Streichquartette zu hören. Das kann einem schlicht das Herz zerreißen. Das gleicht einer Identitätskrise. Ja, man kann es auch als Katharsis bezeichnen. Wie auch immer. Meine neuerliche Beschäftigung mit dem alten Land ließ es mir nicht zu, dort anzuknüpfen, wo ich als kühner Student die musikalischen Parameter der sogenannten neuen Musik traktierte. Es musste ein anderer Ansatz sein, ein ganz behutsamer Ansatz, der sich wieder in das musikalische Erbe Europas vortastet, ein Ansatz, der die Tradition wieder aufnimmt und versucht, sie ganz vorsichtig zu entblättern und ihnen den Atem der Gegenwart einzuhauchen. Wissend, dass ich damit nichts Revolutionäres oder gar Skandalöses auslösen würde, bin ich dennoch sehr zuversichtlich, weil ich mich mit dem Vokabular in meinen Kompositionen auf Bahnen bewege, die keinen Ballast, keine komplexen intellektuellen Strukturen transportieren und vermitteln möchten, sondern weil ich vielmehr versuche, mit der Naivität eines Heimkehrers die Botschaft der Texte in Klänge zu formen.